Hunderte Seiten Anklageschrift. Reichsbürger auf der Anklagebank. Wir sprechen heute über einen Prozessauftakt im Landgericht Mühlhausen, bei dem zwei mutmaßliche Reichsbürger auf der Anklagebank sitzen. Und wir erzählen, wie sie verschiedene Behörden mit Drohschreiben übersät haben und warum die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass sie eine kriminelle Vereinigung sind. Wie immer zu hören ist unser Podcast in der ARD-Audiothek. Natürlich alle zwei Wochen für uns eine neue Folge. Und nicht nur in der Audiothek, sondern überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr uns hören. Schreiben könnt ihr uns auch, und zwar an angeklagt@mdr.de. Und jetzt geht's los. Wir gehen rein in den Gerichtssaal.
ARD.
Und bei mir ist MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny.
Hallo Olli.
So, ich habe schon ein bisschen was erzählt zum Anfang, aber du warst für uns im Gerichtssaal dabei. Worum geht's uns genau?
Es geht um zwei Männer, die kommen in Hand- und Fußfesseln in diesen Gerichtssaal. Die haben jeder zwei Verteidiger. Und auf der Gegenseite sitzen zwei Staatsanwälte und ein Vertreter des Finanzamtes. Denn es geht, ich zähle auf, um Mitgliedschaft und ja sogar Gründung einer kriminellen Vereinigung, nämlich Reichsbürger. Das ist ein ziemliches Novum, dass man Reichsbürger als kriminelle Vereinigung anklagt. Es geht um versuchte Erpressung, versuchte Nötigung. Dahinter verbergen sich die im typischen Reichsbürgerstil gehaltenen Schreiben, so steht es in der Anklage, die beide Angeklagte an Behörden, Ämter und Gerichte verschickt haben sollen, insbesondere ans Finanzamt. Und es geht auch noch um Steuerhinterziehung, nämlich um hinterzogene Umsatzsteuer in Höhe von 500.000 Euro. Aber eigentlich geht es um viel, viel mehr Geld.
So, das ist ja nicht dein erster Reichsbürgerprozess und da kommt es am Anfang manchmal zu, ich sag's mal so, Überraschungen. Wie war es denn diesmal?
So Prozesse gehen ja immer los, dass die Angeklagten gefragt werden, wie sie heißen, wann sie geboren sind, welchen Job sie haben, wo sie zuletzt gewohnt haben, wenn sie im Gefängnis sind und ob sie deutsche Staatsbürger sind. Und da habe ich schon so eine Runde gezuckt, weil ich gedacht habe, ach, das kenne ich ja aus diversen kleineren Verfahren, dass dann schon die Diskussion losgeht, weil ein Zeichen der Reichsbürger ist ja, dass sie die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen und dass sie sich so aufs Deutsche Reich berufen. Und da gibt es ja diverse Facetten auch, aber in dem Fall war das völlig easy. Beide haben gesagt, ja gesagt und dann sollte es ans Verlesen der Anklageschrift gehen. Aber vorher haben die Verteidiger mehrfach ums Wort gebeten. Ich will das jetzt kurz zusammenfassen. Es ging darum, dass das Verfahren eingestellt werden soll, beziehungsweise die Anklage gar nicht verlesen werden soll. Und es ging darum, wenn die Anklage verlesen wird, dass dann die Namen der Familienangehörigen eines der Angeklagten nicht genannt werden, weil die sind immer Bezug auf die Anklage, was ich jetzt erzähle, die sollen dazugehört haben zu diesem Reichsbürgerkonglomerat, sage ich jetzt mal. Und alles ist abgewiesen worden und es gab einen Befangenheitsantrag, also eine Verteidigerin hat angekündigt, einen Befangenheitsantrag stellen zu wollen, da hat die Vorsitzende aber gesagt, das wird zurückgestellt. Wir fangen jetzt erstmal mit der Anklage an, ohne dass die Angeklagten und die Verteidiger da irgendwelche Rechte verlieren dabei. Es ging also mit einer Stunde Verspätung los, aber trotzdem 6,5 Stunden hat es alles in allem gedauert. Zwischendurch wurde auch mal um Pausen gebeten, weil das schon ganz schön viele Infos waren, die da drin steckten in der Anklage.
Ich habe noch eine Frage und zwar das Thema Reichsbürger, das hört man immer wieder in den Medien und wenn du jetzt sagst, da sind zwei, die da auf der Anklagebank sitzen, das ist jetzt nicht so, dass man sich so vorstellen muss, dass Reichsbürger in ganz Deutschland, die sind wahrscheinlich irgendwie vernetzt, aber es gibt doch schon noch so ein paar Individualitäten, sage ich mal, innerhalb dieser Reichsbürger, würde ich jetzt mal so
aufschließen. Auf jeden Fall. Das fand ich an der Anklage, ich persönlich total interessant, weil die hatte so einen ganz langen Vorspann, sage ich jetzt mal. Da hat die Staatsanwaltschaft nämlich zusammengetragen, was Reichsbürger klassifiziert. Also es hat auch der Verfassungsschutz schon mal sozusagen aufgeschrieben. Es gibt also 6 Kriterien. In der Anklage war auch zu hören, dass die tatsächlich auch Verbindungen sogar zur Reuss-Gruppe hatten. Also wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass da eine große Reichsbürgergruppe
Der Prinz ist es doch immer nur so. Ja, ja. Sagt man durch die Medien.
Also die sind Die haben ja einen richtigen Umsturz geplant. Das wird auch eine Rolle spielen in diesem Verfahren. Aber ja, wie die Leute zu Reichsbürgern geworden sind, da gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Motivationen, sage ich jetzt mal. Und ich will das auch in diesem Fall gleich vorwegnehmen. Da ging es unter anderem ums Gewinnstreben. Das habe ich sonst so noch nicht gehört. Die anderen Sachen kommen dazu. Ich kann das gleich im Einzelnen erzählen. Ich will nur vorweg schicken, ich war völlig von den Socken, wie man eine Anklage so schnell und so fehlerfrei und so gut verständlich vorlesen kann. Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
Ja, 200 Seiten, das ist ja wirklich ein kleines Büchlein, was dann aber auch vorgetragen werden muss. Das ist vielleicht sowas Juristisches wieder, aber man kann jetzt nicht einfach sagen, Mensch, hier, ihr habt doch alle die Anklageschrift vor euch, lest euch ein und dann geht's hier sofort los. Sowas geht nicht, ne?
Nee. Also man muss das vorlesen. Ich habe schon erlebt, dass 3 Tage lang eine Anklageschrift vorgelesen worden ist. Da ging es um, ich glaube, 600 Drogenanklagen und da, also Drogenhandel. Und da wurde dann jede einzelne Adresse eines jeden Abnehmers und jede Kontonummer und jeder Betrag vorgelesen. Das muss inzwischen nicht mehr sein. Der BGH erlaubt, das ein bisschen zu verkürzen, weil ich frage mich halt immer, warum soll die Kontonummer irgendeines Menschen zur Wahrheitsfindung beitragen? Das ist nicht mehr so, aber in dem Fall fand ich es total interessant, ich nenne es Präambel, wo beschrieben wurde, warum man diese beiden Angeklagten den Reichsbürgern zuordnet und warum man diese Gruppe, diese Nordthüringer Gruppe, um die es hier geht, für eine kriminelle Vereinigung hält. Und man muss natürlich, es geht um, bei der eine hat mehr als 250 Schreiben formuliert. Diese einzelnen Punkte müssen ja nun tatsächlich vorgelesen werden. Was hat er da reingeschrieben? An welches Amt? Mit welchen Konsequenzen? Persönlich, nicht persönlich? Der andere, da sind es nur 51 Schreiben, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal 51. Und das muss natürlich dann auch vorgelesen werden, weil jedes Schreiben ist ja ein eigener Straftatbestand. Und wenn es da um Erpressung geht, wenn auch nur um versuchte Erpressung, da ist der Strafrahmen ganz schön heavy bei einer erfolgreichen, großen Erpressungen kann es bis zu 15 Jahre geben. Und deswegen geht es da um einiges.
Was stand denn eigentlich in diesen Drohschreiben so drin?
Teilweise sind diese Drohschreiben mit irren Forderungen verbunden worden, nämlich, dass man Schadenersatz für diese ungerechtfertigte Forderung haben möchte und der Schadenersatz, der war dann nicht in Millionen, sondern gleich in Milliardenhöhe. Also es wurden mehrere Beispiele zitiert, schon in der Präambel, sage ich jetzt mal. Da geht's also unter anderem darum, dass die Behördenmitarbeiter als Verbrecher beschimpft worden sind, dass es darum ging, also es ist immer so verklausuliert, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Es sind jetzt keine direkten Todesdrohungen ausgestoßen worden, aber es ist schon ganz schön, also wenn man ständig solche Schreiben kriegt, da kann man sich schon überlegen, ob man den Job noch gerne macht, auch wenn man das vielleicht gar nicht so ernst nimmt. Also die sind dann schon auch mal die Mitarbeiter als Verbrecher tituliert worden. Und es gab auch sehr, sehr viele Anzeigen. Das ist auch am Rande dieses Prozesses, also innerhalb der Anklage mal genannt worden, dass Mitstreiter und Mitstreiterinnen, das sage ich jetzt hier ganz bewusst, auch solche Schreiben geschickt haben. Da ist eine dabei, die hat dann 121 oder 122 Strafverfahren am Hals gehabt, eben wegen dieser Schreiben. Also die Gruppe hat sich gegründet wegen der finanziellen Geschichten und dann hat sie sich radikalisiert.
Wir haben jetzt lange Zeit über diese Drohschreiben an Behörden, haben wir jetzt viel erzählt und auch Steuerhinterziehung ist ein Vorwurf, der da auf dem Tisch liegt. Was ist da der Vorwurf?
Der Angeklagte hat einer der beiden Angeklagten hat einen Edelmetallhandel dann gegründet und soll da auch mehrere große Geschäfte gemacht haben, weil Gold ist ja im Moment total im Höhenflug, war's. Als 22, 23 die Geschäfte getätigt wurden und auch ein bisschen eher, war es noch nicht ganz so teuer. Aber trotzdem, wenn man Barren verkauft, fällt ein Haufen Umsatzsteuer möglicherweise an. Und das soll er nicht ordentlich deklariert haben, dass er Umsatzsteuer eingenommen hat, weil die musste ja wieder abführen.
So viele Vorwürfe auf dem Tisch. Zeit, sich die beiden Angeklagten mal genauer anzuschauen und was die so für einen Hintergrund haben. Und genau das machen wir jetzt.
Der eine ist, ich sage jetzt mal, ein ehemaliger Landwirt. Das ist in der Anklage vorgelesen worden. Der hat sein landwirtschaftliches Unternehmen vor einigen Jahren für 12 Millionen Euro verkauft und konnte danach trotzdem Forderungen nicht mehr bedienen. Unter anderem die des Finanzamtes. Das war so seine Motivation, die Motivation dieses Angeklagten, dass er sich, radikalisiert hat, so steht's auch in der Anklage. Er war mal ein Querulant, aber irgendwann hat er sich radikalisiert und hat versucht, also Gewinnstreben ist ein Teil der Anklage gewesen, weil er wollte diese ganzen Forderungen nicht bedienen. Der Staatsanwalt hat dann mal aufgelistet, bei wie vielen zum Beispiel landwirtschaftlichen Leasingunternehmen er wie viel Schulden hatte, die er nicht bedienen konnte und eben auch beim Finanzamt. Der zweite, der hat also keine rechtliche Ausbildung, war aber als Rechtsberater tätig. Der Staatsanwalt hat gesagt, ich bin noch beim Gewinnstreben. Der soll also in 2 Monaten 30.000 Euro verdient haben, steuerfrei aufs Konto für Rechtsberatungen. Also auch da ging's um Geld. Und diese beiden Männer sind laut Staatsanwaltschaft so die Leiter dieser Reichsbürgergruppe da in Nordthüringen.
Also Rechtsberatungen dann innerhalb der Gruppe, aber
das vermute ich.
Ohne Ausbildung.
Das vermute ich. Mhm. Also das ist so das, wie die da reingekommen sind. Und dann ist beschrieben worden, dann gehört bei dem einen die Kernfamilie noch dazu und dann sind noch andere dazugekommen. Also es gibt Ermittlungsverfahren gegen 22 Beschuldigte. Da sind manche mit ganz vielen Schreiben unter anderem an Behörden dabei, andere dann wieder weniger. Da hat die Staatsanwaltschaft dann noch vorgelesen, dass es erst eher so eine lose Gruppierung war, als es halt darum ging, Geldforderungen abzuweisen, also nichts zu zahlen.
So viele, viele Schreiben, das haben wir erzählt, aber es gibt noch mehr, was hier angeklagt ist. Also es gibt mehr als diese Schreiben.
Die beiden Angeklagten sollen 2 andere beauftragt haben, Haus und Auto eines Steuerfahnders mit Altöl zu beschmieren. Das haben die auch gemacht. In der Anklage steht was von 30.000 Euro materiellem Schaden. Ich will nicht wissen, wie es der Familie geht. Ich will es gar nicht wissen, weil das ist ja dann nochmal, also für mich zumindest, eine neue Stufe der Eskalation, wenn man ins private Umfeld geht und wenn die Familie mit betroffen ist. Also das finde ich schon heavy. Also da heißt es in der Anklage, das sollen die beiden Angeklagten in Auftrag gegeben haben.
So, wir haben am Anfang gesagt, dass auch im Raum steht, dass die beiden Angeklagten sich wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung verantworten müssen. Wir erzählen gleich mal, welche Kriterien das überhaupt hat, damit dieser Strafbestand erfüllt ist.
Der Staatsanwalt hat die Reichsbürger als kriminelle Vereinigung angeklagt und er hat dann begründet, warum die Reichsbürger sozusagen, warum er das so sieht. Hatte 6 Punkte aufgezählt. Das erste ist, dass sie Fantasieausweise benutzen und sich noch auf die Haager Landkriegsordnung berufen. Die ist wirklich schon ganz schön alt, nicht nur auf die, sondern auch aufs Deutsche Reich von 1871. Sie betrachten die Bundesrepublik als eine NGO, also als eine Nichtregierungsorganisation oder als BRD GmbH, ist da immer mal zu hören. Sie sind absolut demokratiefeindlich. Sie sind Verschwörungstheoretiker, also alles Zitat Anklage. Und sie machen Druck auf Mitarbeiter von Behörden und von Gerichten, Behörden, Finanzamt, habe ich ja alles schon aufgezählt, diesen Schreiben. Und sie wollen die Menschen erschüttern. Also sie wollen nicht nur sozusagen das Amt treffen, sondern sie wollen die Mitarbeiter der Ämter und ihre Familien treffen. So hat es der Staatsanwalt vorgelesen. Es ginge um die Einschüchterung der sogenannten Zielpersonen. Man wolle sie, also das geht aus Schreiben hervor, dieser Reichsbürger. Die müssten überwacht werden, die müssten handlungsunfähig gemacht werden. Man arbeitet auf den Tag X hin. Der Staatsanwalt hat von Tötungsabsichten und Gewaltfantasien gesprochen. Und dass man diesen Umsturz, diesen geplanten, mit Hilfe von Armeniern, Tschetschenen durchführen wolle. Und da sind wir dann beim zweiten Katalysator, der zur Radikalisierung geführt hat. Das erste war die Corona-Pandemie und das zweite war dann der russische Angriffskrieg. Da haben, ich sage jetzt mal, mutmaßliche Mitglieder dieser kriminellen Vereinigung dann Demos, pro-russische Demonstrationen organisiert in Nordthüringen, haben da auch zum Teil Polizeibeamte angegriffen, nicht die beiden Angeklagten, sondern Leute, die ihnen zugerechnet werden. Und das alles ist, wie gesagt, demokratiefeindlich und dient nach Ansicht der Anklage des Staatsanwaltes halt dazu, den Staat in seinen Grundfesten zu erschüttern, bis hin zu diesen Umsturzfantasien.
Lange Verhandlungstage bis Juli, hattest du gesagt.
Genau.
Wer wird da alles so im Gerichtssaal auftauchen? Eine lange Zeugenliste wahrscheinlich, oder?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Mitarbeiter, die solche Schreiben bekommen haben, kommen, weil das macht ja vielleicht auch was mit einem. Und wie stark die Wirkung eines solchen Schreibens ist, das hat ja dann wieder Einfluss aufs Strafmaß, weil der immaterielle Schaden, also wie Opfer leiden, ist immer ein Kriterium für die Strafhöhe. Es werden mit Sicherheit auch Beamte vom Finanzamt zusätzlich kommen, zusätzlich zu dem, der schon da ist, der sich wahrscheinlich in der Steuerakte am allerbesten auskennt und dann entsprechend was dazu sagen kann. Ich denke, dass der betroffene Steuerfahnder kommen wird. Also wie gesagt, das finde ich total gruselig, wenn du für deinen Job im privaten Umfeld angegriffen wirst und vielleicht Kinder und Frau in Angst und Schrecken versetzt werden durch sowas. Das könnte ich mir vorstellen. Und ja, also man kann natürlich daran denken, dass auch die Mitbeschuldigten geladen sind, aber gegen die wird ja zum Teil noch ermittelt. Also die haben alle ein Aussageverweigerungsrecht dann. Ja.
Was steht da so für eine Strafe eigentlich im Raum? Ich habe so bei Bildung krimineller Vereinigungen, ja, sagt, steht ja mit bis zu 5 Jahren, ja, das ist das Maximum, ja. Wir reden ja nicht vom Maximum.
Ja, ja. So. Habe ich auch gedacht, ist die Höchststrafe, ist der schlimmste Vorwurf? Nein, es ist die Erpressung, da geht's bis 15. Aber wie gesagt, immer bei einer vollendeten und du weißt, es gibt auch Menschenentführungen, wo dann Geld erpresst wird, das fällt ja auch zum Teil mit in diesen Straftatbestand. Und das es ist aber halt so, dass ja mehrere versuchte Erpressungen und versuchte Nötigungen angeklagt sind. Und dann läppert sich das ja dann doch im Falle einer Verurteilung. Also ich würde mich jetzt wieder auf meine Formulierung mehrjährige Haftstrafe zurückziehen.
Ja.
Im Falle einer Verurteilung.
War da eigentlich irgendwie was los im Gerichtssaal? Bei solchen Sachen ist ja dann durchaus mal Potenzial da, dass da doch gefüllt ist, so ein Gerichtssaal. Oder ja. Wie war das diesmal?
Also es war eine Polizeikontrolle vor dem Gerichtssaal, muss man Ausweis hinlegen, ist durchsucht worden. Man durfte auch keine Handys und nichts mit reinnehmen, aber es war sehr übersichtlich, es war ein relativ großer Saal, es war sehr übersichtlich, aber es war schon zu erkennen, dass da auch Bekannte der Angeklagten dabei waren. Da gab es dann so einen kurzen Moment, da hat sich dann ein Justizwachtmeister zwischen die Angeklagten und zwei oder einen Zuschauer gestellt, um jede Kontaktaufnahme zu verhindern. Die haben sie also offensichtlich, ich habe das nicht mitbekommen, zugezwinkert oder weiß ich nicht, auf jeden Fall, das ist unterbunden worden. Und was ich aus, wenn ich das jetzt sage, das ist vielleicht nicht schön, aus kleineren Reichsbürgerprozessen kenne, nämlich dass der Gerichtssaal voller Fans ist, die Verhandlungen extrem stören, das war in diesem Fall überhaupt nicht.
Okay. Lange und viele Verhandlungstage sind angesetzt bis Juli. Ich denke mal, wir werden auf diesen Fall auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen, weil das eine ist ja immer die Anklage, was reingeschrieben wird, ja. Und das, was hinten rauskommt, ist ja, ja. Dann das zweite Spannende an solchen Prozessen.
Aber das kann dauern.
Das kann dauern. Conny, wir bleiben dran und ich sage dir vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
So, das beobachten wir natürlich, aber wir wollten einen Einblick geben in diesen Reichsbürgerprozess, der nicht so oft vorkommt in Thüringen, also selten ist. Und wir wollten zeigen, wie die mutmaßlichen Reichsbürger eben die Behörden beschäftigt haben. In 2 Wochen gibt es von uns neuen Stoff aus einem Thüringer Gerichtssaal, wie immer in der App der ARD Audiothek und da auch gerne mal bei anderen Podcasts vorbeischauen in der Rubrik True Crime. Ja, die lege ich euch ja mal besonders ans Herz und ich sage viel Spaß beim Hören.